reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache.
Ich begrüße dich ganz herzlich, Herr Bedi, zu dem Thema Protest. Der Anlass ist halt in Dresden die Inklusionswoche, die Woche der Inklusion. Und die geht halt von 1. bis zum 5. Mai. Und ja, da sind halt viele Veranstaltungen über das Thema Inklusion. Da haben wir dich eingeladen, Herr Bedi. Und du kommst halt von dem Verband Binationaler. Da wollen wir halt wissen, was das bedeutet, Binationaler. Und der Verband hat ein Buch über das Thema Protest geschrieben. Und da wollen wir halt das wissen, was das bedeutet eben halt. Ja.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Genau, ich bin der Bailey. Ich freue mich total, hier zu sein. Und wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, ist die erste Frage, was es mit dem Namen Binational auf sich hat. Ja, verstehe ich total. Ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert. Aber tatsächlich ist zum Beispiel meine eigene Familie ein Beispiel für eine binationale Familie, weil binational heißt eigentlich nur mehr als aus einer Herkunft. Also mehr als ein Herkunftsland ist in der Familie. Also zum Beispiel meine Mama ist Deutsche und mein Vater ist aus Nigeria. Das heißt, wir haben mehr als ein Herkunftsland, binational. Genau. Und das hängt damit zusammen, oder es kann natürlich auch mehr sein. Also es gibt ja auch Familien, die haben deutsch, türkisch, italienische Wurzeln, ne? Aber mehr als eins. Und der Name hängt damit zusammen, dass wir unter anderem in unserer Arbeit Menschen, die neu in Deutschland sind, dabei helfen, hier gut anzukommen. Und es gibt ganz viele Fragen, die man sich stellen muss oder mit denen man ganz viele Aufgaben auch, die man bewältigen muss, wenn man als Mensch neu in Deutschland ankommt. Und dabei unterstützen wir quasi. Genau.
Und wir wollten nur Bescheid geben, wenn irgendwie schwere Sprache ist, leichte, wollen wir gerne, dass sie uns auf leichte, verständliche Sprache übersetzen. Danke.
Gerne. Ihr könnt mich auch sofort darauf hinweisen, wenn ich das nicht mache. Ich habe schon gesehen, dass es hier die Schilder gibt. Ja, also bitte, bitte, bitte.
Binational ist quasi für zwei verschiedene oder zwei Leute, die aus unterschiedlichen Ländern sind und dann trotzdem miteinander können. Und so soll es ja auch sein. Das ist ja völlig klar. Gibt leider immer mal wieder solche Deppen, die da wie denken müssen, dass sie möglichst alle Ausländer entfernen müssen. Und das ist nicht angebracht. Nee, ganz und gar nicht.
Ja, total. Das ist auch ein Thema bei uns. Also wenn man zum Beispiel sich Urlaub kennengelernt hat oder wenn man ein Auslandsjahr gemacht hat beim Studium und man dann sich ineinander verliebt und dann möchte man zusammen in Deutschland irgendwie sich ein Zuhause aufbauen oder eine Familie aufbauen, dann hat man natürlich sowas, was du gerade beschrieben hast, dass man ganz viele Menschen hat, die das nicht so toll finden und die das irgendwie versuchen kaputt zu machen. Und man hat natürlich dann ganz viele Herausforderungen, dass man trotzdem ja aus zwei verschiedenen Kulturen kommt zum Beispiel, man verschiedene Sachen gelernt hat, man nicht vielleicht unbedingt genau weiß, wie deutsche Behörden funktionieren oder so. Und das sind alles Themen, die wir dann in unserer Arbeit quasi mit behandeln. Und auf der anderen Seite haben wir auch Menschen in unserem Team, die sich damit befassen, die sich vor allem mit Rassismus befassen, das hast du ja auch gerade angesprochen, Volker, das mache ich auch übrigens, also ich mache auch das mit dem Rassismus mit und da versuchen wir anderen Menschen zu helfen, Rassismus besser zu verstehen, woher Rassismus kommt, wie man sich selber dabei unterstützen kann, vielleicht weniger rassistisch zu sein auch, das ist etwas, was wir machen. Und du hattest ja auch das Buch angesprochen, P wie Protest. Und das ist auch Teil unserer Aufgabe zu schauen, okay, Rassismus ist überall, aber nicht nur Rassismus, sondern auch immer Menschen, die sich gegen Rassismus wehren. Und aus diesem Gedanken ist dieses Buch entstanden. Ich wollte euch das auch mitbringen und jetzt haben wir es aber, es ist schon leider ausverkauft gewesen quasi. Also wir haben es verteilt. Wir haben aber neue bestellt und ich verspreche euch, dass ich euch auf jeden Fall Exemplare dann nochmal zuschicke. Ich hätte es euch wirklich sehr, sehr gerne gezeigt. Da sind Bilder drin und kleine Texte, in denen ganz viele verschiedene Protestformen beschrieben werden. Ja, ist total interessant.
Das ist doch so, dass wenn da irgendwelche von Farbigen, wie du es bist, oder halt von den Weißen, so wie wir sind, da als Rasse bezeichnet worden sind. Und das ist ja nur, ja, das sind alles nur Menschen. Warum gibt es da solche Hirnverbrannt-Typen, die da irgendwie alles dagegen schießen müssen und die da, was ich da zusammenschlagen müssen und so ein Mist, ja, das ist doch nicht angebracht.
Ja, ich teile deine Meinung. Ich fände es auch immer wieder schade. Wir haben jetzt das Jahr 2024. Man würde irgendwie denken, dass man da schon ein bisschen weitergekommen ist. Ein Teil unserer Aufgabe ist auch zu verstehen, dann gibt es diese Menschen, Nazis und Menschen, die halt wirklich ganz klar sagen, nein, wir möchten nicht Menschen mit einer anderen Hautfarbe in diesem Land haben und diese ganzen anderen rassistischen Ideen. Und es gibt aber auch Formen von Rassismus, die gar nicht so auffällig sind und mit denen beschäftigen wir uns dann auch und die vielleicht auch gar nicht böse gemeint sind. Genau, und das sind auch Themen, die wir behandeln. Ja.
Gut, Peddy, dass du uns eine kleine Überleitung auch gegeben hast und dann könnte man auch gleich mal mit den ersten Fragen gleich einsteigen, genau. Und passende Frage dazu wäre natürlich auch die Sache, welche Anlässe eignen sich denn dann überhaupt für Proteste, wenn man jetzt dem Beispiel Inklusion oder das Beispiel jetzt Rassismus nehmen würde?
Welche Anlässe eignen sich für Protest? Ich glaube, das kann jede Gruppe oder jede Person, die einen Protest machen möchte, selbst entscheiden. Bei Protest geht es ja immer ein bisschen darum zu sagen, uns fällt etwas auf, was wir nicht so gut finden und wir würden das gerne ändern. Und ich glaube, ganz viele Menschen sehen zum Beispiel gar nicht genau, wann es einen Anlass zu Protest geben sollte. Man könnte ja auch sagen, dass man immer protestieren kann, weil eigentlich ist ja immer irgendwas. Also irgendjemand hat ja immer, also es gibt ja immer Probleme und es gibt ja immer Sachen, die anderen Menschen Schaden zufügen. Und genau, also der Anlass ist etwas, was, glaube ich, die Gruppe gut selbst entscheiden kann und sollte eben, weil es vielleicht andere Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es Probleme gibt.
Weil bestimmte Probleme nicht immer gleich mit, kriegt auch mir ist nicht jedes Problem bewusst, woher auch. Weil manche, weil ich gesagt habe, ich extra Probleme verdienen, ich wiederum, weil ich halt eben doch mal noch ein bisschen in einer extra Ecke sind, ohne dass ich das ziemlich böse meine, gibt es dafür da andere Probleme verdienen. Ja, jetzt benutze ich teilweise, glaube ich, vor allem bei der Lebenshilfe und so, was außerhalb hier unseres Reiches ist, gar nichts mitkriegen, weil wir da ein bisschen extra sind, glaube ich, ohne dass ich das böse meine, aber es ist ja im Endeffekt ja auch so, oder? Und was ist Protest? Was macht der Protest? Bewirkt er was? Bewirkt er eher weniger? Wie oft muss man protestieren, ist die andere Frage jetzt?
Was ist Protest? Genau. Ich glaube, je nachdem, wen man fragen würde, würden da ganz viele unterschiedliche Antworten kommen. Und das ist ja auch was Gutes. Ich finde, Protest ist ganz grob gesagt sich wehren. Das heißt, man sieht etwas und man findet das nicht gut. Man denkt, das muss sich ändern. Und man schaut nach Leuten, die das vielleicht auch so sehen. Und du hattest das ja auch gerade gesagt, manche Leute können das gar nicht sehen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass am 5. Mai der Europäische Protesttag zur Gleichstellung ist. Und das ist auch erstmal gar nichts Schlimmes. Manche Sachen weiß man eben einfach nicht. Und dann ist ein Protest gut, weil jetzt weiß ich, am 5. Mai ist etwas, was sehr wichtig ist, ein sehr wichtiges Problem. Und dann kann ich mich ja auch dazu entscheiden zu sagen, da möchte ich mit protestieren. Das heißt, man sieht etwas, man möchte dieses etwas verändern, man sieht ein gesellschaftliches Problem, ein politisches Problem und sagt, nee, dagegen wehren wir uns und unsere Meinung ist genauso wichtig wie jede andere und deswegen machen wir die laut und stark und kommen zusammen und wehren uns dagegen. Und deine anderen Fragen, möchtest du die vielleicht nochmal wiederholen sonst?
Welche Ziele kann man mit Protest durchsetzen? Was darf Protest nicht?
Ich fange mal mit der ersten Frage an, welche Ziele man mit Protest durchsetzen kann. Man kann natürlich kleinere Sachen ändern. Also man kann am Arbeitsplatz protestieren. und sagen, wir finden das nicht gut, wie viel Geld wir verdienen, oder wir finden das nicht gut, dass es keinen Kaffee morgens gibt, könnte man auch sagen. Man könnte in der Schule protestieren, also man hat diese kleinen Dinge, die man ändern kann, was ja auch schon super ist. Man ist jeden Tag in der Schule, man ist jeden Tag auf der Arbeit. Und man kann aber natürlich auch ganz große Dinge verändern. Also man kann ganze Gesetze verändern, die vielleicht Menschen schaden oder bestimmte Menschengruppen schaden. Man kann Gesetze verändern, die Umwelt schaden. Wir haben Klimakrise, ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Das heißt, man hat diese ganz vielen verschiedenen Level oder Ebenen, in denen man große Sachen und kleine Sachen verändern kann. Genau. Und ich glaube, das ist das Schöne an Protest, dass es da gar nicht so eine Begrenzung gibt oder so, sondern es kommt wirklich darauf an, was man selber verändern möchte, auch ein bisschen. Genau.
Aber es gibt ja aufgrund gesetzlicher Vorschriften natürlich auch Einschränkungen von Protest. Die Frage ist jetzt auch noch, in Deutschland gilt ja auch kein Generalstreikrecht und daher sind natürlich auch bestimmte Formen von Protest nur erlaubt. Können wir da mal eine kleine Übersicht dafür bekommen?
Genau. Ich weiß gar nicht genau, wo welche Protestformen verboten sind in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass alle Sachen oder ganz grundsätzlich ist es ja sowieso schwierig, Protest zu verbieten. In Deutschland haben wir die Versammlungsfreiheit. Das heißt, jeder hat auch das Recht auf Protest. Aber ich glaube, die Grenze ist da, wo andere Menschen gefährdet oder verletzt werden können. Und das Gleiche ist wahrscheinlich dann bei jeder Protestform. Also es gibt ja auch Protestformen, die ganz extrem sind, die keine Rücksicht darauf nehmen oder die nicht darauf achten, was mit anderen Menschen passiert bei diesem Protest. Da gibt es ganz schlimme Beispiele. Zum Beispiel, wenn manche Menschen glauben, dass zum Beispiel Sprengstoff zu benutzen, ist bestimmt für aus der Sicht von Personen, die das machen, Protest. Aber man verletzt damit andere Menschen und damit ist natürlich eine Grenze überschritten. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel, oder ein anderes Beispiel, wenn ich in Deutschland einen Protest mache, der vor einem Krankenhaus ist oder der in einem Krankenhaus ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt eine Demonstration im Krankenhaus und ich störe dabei die anderen Ärzte, dann gefährde ich damit andere Menschen, die halt die Versorgung von den Ärzten brauchen. Und das ist halt auch dann wieder eine Grenze, die überschritten wird quasi. Ja.
Was auch beim Protest nicht erlaubt ist, irgendwelche, was weiß ich hier, Denkmäler oder Leute mit Lebensmitteln zu beschmeißen oder sowas zum Beispiel. Oder was weiß ich, irgendein Straßenverkehr sich zu befährden und irgendwann dann hier auf die Straße zu geben, wie das bei der letzten Generation zum Beispiel ist. Oder sich irgendwo an Plakate anzukleben, und das gehört sich bei Protesten auch nicht. Das macht ja manchmal die letzte Generation. Man hofft bloß nicht, dass es hoffentlich keiner von Fridays for Future macht, aber da wird es wahrscheinlich auch solche Leute geben. Also es gibt überall solche und solche. Das sind dann aber mehr die Extremisten, und das ist dann wieder, dann wird's problematisch, wenn dann der Extremisten, Demonstration, egal was es von Extremismus ist, das ist immer doof. Oder zumindest, doof und halt auch gefährlich und wahrscheinlich auch, ja, gehört sich nicht, sollte man nicht machen. Da kann es dann auch Strafen geben gegen Extremismus, egal was es für eine, ob es jetzt Rassismus ist oder anderer Extremismus oder auch Klimaextremismus, ist genauso, finde ich, angebracht. Extremismus ist immer problematisch, egal wo. Stimmt's?
Also auch das ist, glaube ich, eine Frage, die, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin selber nicht in der letzten Generation, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier jemand sitzen würde, der in der letzten Generation Teil dieser Gruppe ist, dass diese Person sich selber gar nicht als extremistisch sehen würde. Vielleicht würde die Person denken, wir sind so tief in der Klimakrise drin, deswegen müssen wir Sachen machen, die vielleicht doof sind. Vielleicht möchten sie auch gar nicht sich auf die Straße kleben oder irgendwelche Denkmäler beschmutzen, aber sie denken, sie müssen so was Drastisches, Extremes machen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, weil andere Leute dieses Thema noch nicht, und vor allem Politiker, dieses Thema noch nicht so wichtig behandeln, wie sie es gerne wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und genau, dann ist halt immer die Frage, wer aus welcher Sichtweise das dann extremistisch ist oder nicht, Ne? Also es ist ja dann auch zum Beispiel ein Unterschied, ob ich ein Denkmal mit Eiern beschmeiße oder ob ich mich vor einer Unterkunft für Geflüchtete stelle und schreie raus aus diesem Land. Also da ist dann vielleicht dann auch nochmal ein bisschen der Unterschied, gegen wen ich quasi, ob ich jemandem schade mit meinem Protest dann oder halt eben nicht. Also ob ich jetzt ein Denkmal schade, ist ja vielleicht dann doch nochmal was anderes als, wie wenn ich wirklich Menschengruppen bedrohe. Aber es gibt in Deutschland Regeln und Ordnungen, die dann von dem Staat bestimmt werden. Und genau, wenn man gegen diese verstößt, dann nimmt sich der Staat das Recht auch raus zu sagen, das ist Protest, der nicht geht. Und dementsprechende Konsequenzen oder dementsprechende Auswirkungen hat das dann halt natürlich auch. Und manche Bewegungen nehmen dieses Risiko in Kauf. Also die sagen, ja, auch wenn was Doofes uns passieren kann oder auch wenn wir zum Beispiel bestraft werden für das, was wir machen an Protest, wir machen das trotzdem, weil wir glauben, dass wir das machen müssen, weil es so dringend ist einfach.
Nochmal eine andere Frage, welche Strafen drohen bei Verstößen?
Ja, auch das variiert, glaube ich, in Deutschland ein bisschen, also je nach Bundesland. Man kann natürlich ein Bußgeld kassieren, also das geht ja immer irgendwie, dann muss man halt was bezahlen als Gruppe, als Person, die die Verantwortung für die Demonstration hat. Man kann verwarnt werden oder es kann die Demonstration auch aufgelöst werden. Und dann wird die Demonstration abgebrochen und je nachdem, wie oft das passiert, ist es dann natürlich auch schwierig, in Zukunft nochmal Demonstrationen anmelden zu können. Jede Demonstration muss auch angemeldet werden immer und genehmigt werden, also erlaubt werden. Und ja, dadurch, dass die Städte bzw. die Bundesländer entscheiden, wir hatten gerade das Thema extremistisch, was halt dann extremistisch ist oder zu viel ist oder nicht. Genau, Strafen. Genau, also im schlimmsten Fall, sag ich mal, wird eine Demo aufgelöst. Es passiert allerdings auch, dass die Polizei extrem gewalttätig gegenüber den Menschen wird, die teilnehmen an einer Demo. Das passiert auch hier in Deutschland, das sehen wir auch gerade. Und das sind keine offiziellen Strafen, aber das sind Sachen, die passieren. Und man kann auch bei Demos dann verhaftet werden, natürlich, und bei Protesten, ne?
Da könnten wir ja auch mal zu einer anderen Sichtweise kommen, wie sich überhaupt der Protest in der Geschichte entwickelt hat. Können wir ja auch mal Beispiele nennen, wie sozusagen die Entwicklungsgeschichte des Protestierens innerhalb der letzten Jahrhunderte sich entwickelt hat, ob ihr da Erkenntnisse sozusagen auch gewonnen habt und was in eurer Sicht sozusagen die Meilensteine in der Entwicklung des Protests gewesen sind.
Meilensteine? Ich glaube, die sind auch für alle anders. Also für Frauen zum Beispiel sind manche Meilensteine wichtiger als oder manche Meilensteine werden von Frauen mehr wahrgenommen als wie jetzt von vielleicht anderen Leuten, die nicht betroffen sind. Mein Lieblingsbeispiel ist Südafrika. Da war es ja ganz lange so, dass schwarze Menschen in Südafrika getrennt von weißen Menschen leben mussten und weniger Rechte hatten als weiße Menschen. Und durch die Proteste, die von dem Nelson Mandela, so hieß der, geführt worden sind, wurde es dann tatsächlich geschafft, dieses ungerechte System abzuschaffen. In Europa ist vielleicht auch noch ein Meilenstein die Französische Revolution. Da finde ich das Bild ganz cool, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Sturm auf die Bastille.
Und man findet ja auch in Zukunft findet man natürlich auch andere Einflussfaktoren, die jetzt zu sehen sind. Können wir jetzt mal zum Beispiel nehmen, unser Lieblingsbeispiel, der Einfluss der Medien auf die Berichterstattung und auf die Wahrnehmung sozusagen von Protesten in der Bevölkerung. Und da können wir ja auch nochmal ein Beispiel dazu nennen.
Also quasi wie die Medien, ja, ich glaube, also da gibt es ganz viele Beispiele für. Jetzt auch ist ja das Zeitalter von Social Media. Das heißt, alle Menschen können sowieso alles sehen, überall auf der Welt, immer. Und, Social Media, soziale Medien, genau. Also Facebook, Instagram, YouTube, genau. Das heißt, wir können ganz viele Sachen sehen, die wir so eigentlich nicht sehen könnten, durch Bildaufnahmen und Videoaufnahmen. Und dann haben wir natürlich noch die klassischen Medien, Zeitung, Radio. Und ich glaube, Medien helfen einerseits, sie können unterstützen, die können dabei helfen, auf das Thema aufmerksam zu machen, worum es geht. Es ist aber auch schon oft vorgekommen, dass wenn die Medien nicht mit dem übereinstimmen, was protestiert wird, beziehungsweise nicht mit der Demonstration an sich übereinstimmen, dass sie die Demonstration anders wahrnehmen, als sie vielleicht gemeint ist. Ein Beispiel dafür ist, wenn schwarze Menschen in den USA protestieren, weil sie ungerecht behandelt werden von der Polizei und weil die Polizei oft zum Beispiel schwarze Menschen erschießt, dann gibt es mittlerweile auch Studien und Berichte, die zeigen, dass die Medien diese Proteste, weil eigentlich ist das ja erstmal was völlig Gerechtfertiges zu sagen, wir wollen nicht, dass schwarze Menschen erschossen werden, ist ja was total Nachvollziehbares. Und trotzdem haben die Medien sich nicht darauf konzentriert in den USA, sondern sie haben sich darauf konzentriert zu sagen, ja, die Demos sind gewalttätig, die Demos sind auch da extremistisch, weil zum Beispiel manche Menschen Steine in Geschäft oder in Banken geworfen haben oder Polizeiautos zum Beispiel angegriffen haben. Und das sind Sachen, über die kann man sich natürlich streiten und die kann man nicht gut finden. Gewalt ist auch nichts Gutes. Aber die Medien konzentrieren sich dann auf diese Sachen und nicht auf das eigentliche Problem. Und das schadet dem Protest natürlich eher, weil andere Menschen, die sich nicht so gut mit dem Thema auskennen, dann vielleicht nur sich auf diesen Aspekt konzentrieren, nur auf diesen Punkt konzentrieren und nicht auf das eigentliche Thema der Demonstration.
Warum tauchen dann manchmal die gewalttätigen Sachen und die randalistischen Sachen mehr auf in den Medien, als wenn es dieses normal übernehmen? Wahrscheinlich, weil es da wieder gibt es mehr Stoff für die Presse, oder woran liegt das?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vor allem ein Thema ist, was sich leichter verkauft. Das ist ja auch viel einfacher. Also das ist ja auch einfacher zu sagen, diese Proteste sind falsch und sind gewalttätig, als zu erklären oder als sich damit zu befassen, warum Menschen überhaupt erschossen werden aufgrund ihrer Hautfarbe. In Amerika ist es natürlich auch so, und das ist eigentlich auch in vielen Ländern so, dass auch Medien nicht 100% neutral sind. Das heißt, Medien sind nicht 100% frei von eigenen Meinungen oder von politischen Meinungen, die vielleicht stärker in dem Land vorhanden sind und werden natürlich dann auch dadurch beeinflusst. Also Medien bekommen ja auch Gelder zum Beispiel, oder Medien arbeiten mit den Ideen und Vorstellungen, die von der breiteren Gesellschaft vertreten werden. Und schwarze Menschen sind ja nicht Teil der breiteren Gesellschaft. Vielleicht kennt ihr euch auch damit aus, wenn man anders von den Medien dargestellt wird, weil die Medien sich nicht so gut mit den Themen auskennen, sondern halt, und weil ja auch dann nicht Menschen Teil der Medien sind, die sich mit den Problemen auskennen. Möchtest du dazu was sagen?
Ich würde nur gleich mal nachfragen, welchen Einfluss hat das Medien auf den Protest? So, das ist halt Thema auch.
Genau. Ja, ich glaube, das ist so der größte Einfluss, dass Medien entscheiden können, wie andere Menschen, die sich nicht so gut mit dem Thema auskennen, den Protest wahrnehmen. Und wir hatten das ja auch am Anfang. Wir kennen uns nicht alle mit allem aus. Wir sind nicht Experten in allem halt. Und manche Themen hat man leider auch nicht auf dem Schirm immer. Und für diese Menschen, die eben nicht das Protestthema auf dem Schirm haben, also zum Beispiel, wie Menschen mit Behinderung behandelt werden, die gucken dann in eine Zeitung und sehen dann halt nur das, was Menschen ohne Behinderung darüber zu sagen haben. Und genau, können sich ja dann gar nicht richtig mit dem Thema beschäftigen. Also Medien entscheiden ein bisschen, wie Probleme wahrgenommen werden und Proteste wahrgenommen werden. Oder sie haben viel Einfluss darauf, wie es halt quasi von anderen Menschen wahrgenommen wird.
Ja, und wie viel jetzt überhaupt schon über Leute mit Behinderung in den Medien berichtet wird, ab und zu mal ja, aber sonst, da muss man schon immer ein bisschen tiefer nachgucken, wo du es findest. Egal, ob du jetzt bei mdr.de bist oder in, aber die schon ein bisschen auf leichtere Sprache schon zurückgreifen als wie die ARD. Da ist ja so, die reden immer so hochtrabend, dass ich dann die Hälfte nicht verstehe. Das ist dann auch blöd. Bei RTL ist es, glaube ich, ein bisschen verschieden, glaube ich. Aber irgendwie haben, glaube ich, zum Teil die Privatsender irgendwie mehr leichte Sprache als ARD oder ZDF. MDR, die hat auch wieder Einfachsprache, weil die da regional sind und das bei der ARD und ZDF ist das glaube ich wieder schwer möglich, was wieder bei RTL oder bei ProSieben wieder anders ist, weil die bei uns ein bisschen einfacher, aber da haben sie wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich wieder auch irgendwelche Berichterstattungen, wo du manchmal auch nicht weißt, wie viel davon, ob das jetzt alles so hundertprozentig stimmt und ja gut, es kommt doch auf welche Familiengruppen auch USA sich beziehen von Galileo. Sie haben den genannt am Sturmgewehr zum Beispiel. Und da fängt es schon wieder an, nur weil es da mal ein paar Familien gibt, waren sie auch nicht gleich wieder vielleicht alle, aber es sind schon wahrscheinlich trotzdem zu viel, was?
Ja, also ich bin auf jeden Fall kein USA-Experte, aber was ich ganz interessant fand an dem, was du gesagt hast, ist, dass das, glaube ich, immer irgendwie eine Frage ist, die man sich auch selber stellen muss. Für wen ist die Berichterstattung? Also für wen sind die Medien? Für wirklich alle Menschen oder halt nur für bestimmte Menschen? Du hast ja gerade selber gesagt, die meisten Medien sind gar nicht mal so inklusiv. Und viele Menschen können mit den meisten Medien gar nichts anfangen oder mit den meisten Artikel und Fernsehberichterstattungen. Und genau, und dann ist halt immer die Frage, an wen richten sich die Medien, zu wen wollen sie eigentlich sprechen und wen schließen sie halt dabei aus? Und dadurch werden natürlich auch bestimmte Themen dann ausgeblendet. Und andere Themen werden dadurch irgendwie dann deutlicher.
Ich wollte fragen, ja gleich weiterhin das Thema Protest. Wie kann man Leute für Protest motivieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem, was sehr, sehr dringend ist und was sehr wichtig ist. Und wir haben ein Problem, was nicht nur eine bestimmte Gruppe betrifft, sondern alle Menschen betrifft. Da ist ja auch die Klimakrise ein Beispiel. Man kann aber auch darauf, darauf aufmerksam machen, hey, euch betrifft es auch. Warum protestiert ihr nicht mit uns? Oder man sagt eben, das sind Fakten. Also es gibt ja dann, man kann sagen, die Klimakrise ist ein Fakt. Und es ist Fakt, dass wir was dagegen machen müssen. Man kann genauso gut sagen, warum habt ihr kein Mitgefühl mit manchen Themen, auch wenn ihr nicht betroffen seid quasi. Genau, also ich glaube, man kann eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten suchen, Menschen zu motivieren, mitzumachen. Und das hat dann auch gar nichts damit zu tun, ob man selber betroffen ist oder nicht. Also man kann ja dann auch sagen, eben weil ich selber nicht betroffen bin von dem Problem, weil ihr nicht mit betroffen seid von dem Problem, solltet ihr uns unterstützen, weil wir euch auch unterstützen würden. Genau, das würde man dann Solidarität nennen. Und das sind so die unterschiedlichen Möglichkeiten, würde ich sagen.
Und dazu stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man jetzt entsprechende verschiedenartige Darstellungsformen des Protests hat, natürlich auch eine gemeinsame Möglichkeit, auch den Erfolg auch zu messen. Gibt es da Indikatoren oder Parameter, an denen man tatsächlich den Erfolg festmachen kann, sowohl rechnerisch als auch vielleicht emotional oder eben denkt, dass man eine Zielgröße hat, an der man sich orientieren sollte?
Ja, also ich glaube, eine gute Möglichkeit, Protest zu messen, aber man darf da auch nicht zu streng mit sich sein, ist zu schauen, was hat unser Protest an Handlungen bewirkt. Mit Handlungen meine ich, was wird danach getan, nachdem wir protestiert haben. Man möchte ja was ändern bei einem Protest und dann kann man schauen, okay, jetzt haben wir einen Protest gemacht, hat sich denn das, was wir ändern wollen, verändert? Ist irgendwas passiert? Das wäre eine Möglichkeit, aber es kann ja auch schon ein Erfolg sein, überhaupt sich sichtbar zu machen als Gruppe und zu sagen, hey, wir sind hier, wir haben eine Meinung und unsere Stimme zählt auch und ich finde, das kann auch schon ein Erfolg sein. Oder ja, genau, oder halt andere Menschen zu treffen, die gleichen Probleme wie man selbst sehen oder die gleichen Meinungen haben und die gleichen Änderungen auch sehen wollen. Also das finde ich auch schon ein Erfolg. Aber wenn es darum geht, den zu messen, dann wäre eine gute Sache auf jeden Fall zu schauen, okay, wie, wird das, was wir in dem Protest fordern, umgesetzt.
Oder man hat halt die entsprechenden Steigerungen von Mitgliederzahlen von Verbänden, die dann natürlich dazukommen würden, oder halt erhöhte Anzahl an Beiträgen in den entsprechenden Medien natürlich auch als de facto Größe. Und deshalb könnte man dann auch mal gleich eine Frage mit anschließen, genau. Jetzt als weiteren Einflussfaktor hat man natürlich auch jetzt in den modernen Zeiten natürlich auch den technischen Fortschritt, insbesondere natürlich die künstliche Intelligenz und die Manipulation von entsprechenden Berichten. Wie wirkt sich das oder habt ihr eine Vision, wie sich das in Zukunft auswirken kann oder wie sich die Protestkultur durch die künstliche Intelligenz bald gestalten könnte?
Ja, ich bin auch kein Experte in künstlicher Intelligenz, aber wir sehen das ja schon auch, wir hatten vorhin das Thema soziale Medien und dadurch, dass jede Person Informationen für alle Menschen verfügbar machen kann, ist es natürlich schwierig zu wissen, wie richtig oder falsch halt diese Informationen sind. Und das sehen wir auch in Deutschland oder haben wir in Deutschland ja auch gesehen bei den Corona-Demonstrationen. Niemand wusste genau, was es mit der Pandemie auf sich hat. Es gab ganz viel Verwirrung, es gab ganz viel Halbwissen, Unsicherheiten, es gab ganz viele Änderungen. Und dementsprechend sind natürlich auch ganz viele sehr, sehr extreme Informationen rumgegangen, die Menschen zum Beispiel dann glauben lassen haben, dass sie, ich weiß nicht, dass sie zum Beispiel irgendwie ein Hausmittel gegen Corona nehmen können und dementsprechend hatten sie dann kein Interesse mehr daran, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Und das kann natürlich dann immer schlimmer werden, weil sich dann halt Gruppen bilden um Informationen herum, die auch schädlich werden können. Das hatten wir dann auch in der Corona, während der Corona-Zeit, dass dann Menschen zusammengekommen sind, die eben nicht dachten, dass Corona einfach nur ein Virus ist, sondern dachten, dass es irgendwie mehr damit auf sich hat oder dass das irgendwie dass da sich Regierungen verschwört haben oder so, ne? Und ich glaube, mit KI ist die Gefahr, dass das halt immer extremer und radikaler werden kann, weil die Grenzen zwischen dem, es ist nicht mehr so leicht einzuschätzen, was überhaupt wahr oder falsch ist. Also ich habe teilweise mittlerweile Videos gesehen, wo ich erschrocken war, weil die so echt aussahen und dann irgendwelche Politiker ganz schlimme Sachen gesagt haben und ich dann erst in den Kommentaren gelesen habe, dass das ein gefälschtes Video ist. Und damit kann, also ja, damit kann, können unendlich viele schlimme Sachen passieren. Genau.
Welche Protestformen gibt es eigentlich bei den Protesten eigentlich?
Also ich glaube, ein bisschen kann sogar alles Protest sein. Es gibt natürlich die also klassischen Protestformen wie Demonstration, wie Streiken, also Arbeit verweigern. Es gibt den Boykott, das heißt, man verzichtet darauf, bestimmte Sachen zu kaufen, weil man eben glaubt, dass man, ja, genau, also Boykott, ja, Boykott bedeutet quasi, also ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel fest, wenn ich das Gefühl habe, dass die Wirtschaft gerade nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dann verzichte ich da oder dann entscheide ich mich dazu, diese Wirtschaft nicht mehr zu unterstützen. Das heißt, ich kaufe in bestimmten Läden nicht mehr ein oder ich kaufe bestimmte Produkte nicht mehr, um diese schwach zu machen und so Druck auszuüben. Und wenn das ganz viele Menschen machen, also wenn jetzt ganz viele Menschen zum Beispiel aufhören würden, Bahn zu fahren, mich nervt die Bahn, ich komme nie pünktlich an, wenn jetzt alle sich dazu entscheiden würden, nicht mehr Bahn zu fahren, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass sehr schnell da eine Änderung passieren würde. Einfach nur, weil dann das Geld fehlt, was die Bahn braucht, um zu funktionieren. Genau, das kann man natürlich, oder man kann bestimmte Fernsehserien oder bestimmte Musik kann man boykottieren, wenn ein Künstler etwas gemacht hat, was man als nicht so gut empfindet, dann kann man diese Musik von dem Künstler boykottieren und sagen, ich höre diese Musik nicht mehr. Und wenn das genug Menschen machen, dann merkt das natürlich auch die betroffene Person oder wer auch immer dann von dem Boykott, an wen auch immer sich den Boykott richtet. Ansonsten gibt es aber natürlich auch ganz kleine Formen von Protest, wenn Menschen ihr Aussehen verändern zum Beispiel oder bestimmte Kleidungsstücke tragen. Die Frauen in Iran haben sich in ihrer Protestbewegung die Haare geschnitten als politisches Zeichen. Ich kenne auch Protestformen von Menschen, die sich als homosexuell oder bisexuell oder lesbisch identifizieren, die sich küssen Das kann auch schon Protest sein, sich in der Öffentlichkeit einfach zu küssen, weil es bei Protest darum geht, ja auch irgendwie das zu stören, was andere Menschen vielleicht als normal empfinden, obwohl es gar nicht so normal ist. Also, dass Liebe nur Mann und Frau bedeutet, muss ja nichts Normales sein. Aber viele Menschen glauben, dass das das Normale ist. Und wenn sich dann zwei Menschen küssen, die das gleiche Geschlecht haben, dann ist das auch schon eine Form von Protest. Es gibt auch extreme Formen von Protest, bei denen sich manche Menschen selber Schaden zufügen. Zum Beispiel bei einem Hungerstreik. Da verzichten Menschen dann darauf zu essen und nehmen auch da ein Risiko in Kauf, zu sterben. Also wenn man das drei Wochen durchzieht, dann ist das schon extrem. Und trotzdem machen das manche Menschen, weil sie glauben, dass sie anders nicht auf das Thema aufmerksam machen können, auf das sie gerne aufmerksam machen wollen. Also Protest kann ganz klein anfangen mit, ich gucke bestimmte Dinge nicht, ich kaufe bestimmte Dinge nicht, bis hin zu, genau, Selbstzerstörung vielleicht auch ein bisschen, ne? Also ich füge mir selber Schaden zu oder eben ich störe Alltag, also ich störe den Bus- und Bahnbetrieb, ich blockiere Straßen, das Thema hatten wir auch gerade. Überall da, wo gestört und aufmerksam, wo Alltag unterbrochen wird, findet meiner Meinung nach Protest statt.
Ich kann auch mal reingrätschen über das Thema Werkstätten, die so, das ist halt das Thema auch mit den Werkstätten zu tun, dass die da auch mal den Protest so reingrätschen, so. Das ist halt auch eine Sache, was Protest betrifft. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich bin jetzt für die Werkstätten nicht als Selbstvertreter eben halt und da möchte ich halt was bewirken eben halt und ja, und da kommt das halt dann so ein bisschen anders raus und deshalb ist es halt der Einfluss auch viel, dass die Leute dann sagen, na, die Werkstätten braucht man. Die versuchen das alles selber nicht, was jetzt neu dazukommt.
Habt ihr dann vielleicht schon Erfahrungen mit Protest oder arbeitet hier jemand in einer Werkstatt selber auch? Ja? Hast du da schon Erfahrungen mit Protest gemacht?
Ja, wir waren schon öfter auf der, wie heißt das hier? Parade der Vielfalt, genau, da demonstrieren wir auch alle mit. Ich bin auch dabei. Und da waren auch schon, ich war auch schon zweimal auf der Bar oder da tolle Rave, die mir aber persönlich mehr gefallen hatte, weil da kam mehr Techno-Kracher und so. Das hat aber Baby auch bei der Bar oder der Vielfalt geben, muss ich aber nochmal gucken, wo sie das haben. Weil das habe ich irgendwie dann beim letzten Mal nicht gefunden. Das gefällt mir aber immer. Und besser, weil ich mag ja so harte Schranz und Drum Bass besser halt.
Zur Erläuterung, Volker, das ist halt, der Protesttag ist diesmal keine Parade der Vielfalt, sondern die Woche der Inklusion. Das heißt, wir haben jeden Tag ab 1. Mai einen Abend mit verschiedenen von Inklusion. Das geht bis zum 5. Mai und das Thema ist halt, am 3. Mai ist Hauptpunkt, das ist die Demo von der Inklusion. Und dann sind wir nur bei der Demo und dann können wir bei den anderen Veranstaltungen dabei sein. Das ist nie, wie kann man unbedingt jetzt der Parade der Vielfalt. Früher gab es Parade der Vielfalt. Und dann gab es die Markt der Inklusion eben halt. Und das ist halt nie, wie kann man, wenn du jetzt mal so siehst, wir haben jetzt, da steht eben halt alles drauf, was wichtig ist. Und hier steht halt der 3. Mai. Der 3. Mai ist halt die Demo für die Inklusion, damit wir erreichen, dass die Werkstatt auch inklusiv wird. Und das ist das Wichtigste. Man muss das auch mal in Erinnerung. Früher gab es die Parade Vielfalt. Jetzt machen wir ernst, was wir haben. Und wir wollen gerne, dass es auch für jeden Menschen inklusiv wird, dass er auch in der Werkstatt auch eine Möglichkeit bekommt. No? Verstehst du? Und das ist halt das, was alle Gesellschaften, alle Gremien versuchen, dass die Leute auch Menschen mit Behinderung engagieren können,
dass die Leute auch, die da, Herr Bailey da versucht, auch den Protesttag zu erklären, was der Protest selber bedeutet, was die Inklusion bedeutet und was wir wissen wollen und so, das ist das Wichtigste. Und genauso ist der Christoph genauso, der macht das auch so, genauso. Er versucht auch den Leuten Werbung zu machen, dass er das erreicht hat. Aber er ist halt jetzt momentan, macht jetzt mehr in die Politik zu, dass er dann dort was erreichen tut. Und deshalb ist halt so. Und du machst es halt so, du musst es aufgeklappt bekommen, was wichtig ist, was Inklusion bedeutet auch, inklusiv zu sein. Und wenn man das schafft, dann kann man dann halt auch dann weiterdenken. No.
Ich fand das total stark, was du gesagt hast. Und das ist ja auch ein perfektes Beispiel für Protest. Ne? Also einfach ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, nee, wir machen jetzt ernst. Unsere Stimme zählt. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir nicht zufrieden sind, so wie die Gesellschaft gerade uns behandelt. Und ganz klar selbst zu bestimmen, was man sagen möchte, finde ich, ja. Und das hast du gerade, finde ich, ganz toll gemacht. Also ich war total beeindruckt. Nee, wirklich. Also ich fand es total stark. Und das ist für mich genau das, was Protest bedeutet, seine Stimme zu erheben. Das können natürlich nicht immer alle Menschen machen. Also manche Menschen trauen sich vielleicht noch nicht so. Und das ist auch okay. Du hast ja dann auch gesagt zum Beispiel, dass Christoph und Volker anders protestieren wie du oder ich, aber Protest ist überall da, wo man sagt, nee, da möchte ich jetzt einfach nicht mitgehen. Also Dankeschön vor allem für die tollen Worte.
Melly, du hast ja schon angesprochen, dass es natürlich auch ein bisschen Untermalung auch bei den Protesten gibt. Da kommen wir gleich mal zum Thema, was uns ja besonders prägt bei der Toleranz, auch das Thema Musik ist. Die Frage ist, wir sehen ja gerade in Afrika ist es ja auch sinnvoll oder zumindest ein wichtiges Mittel tatsächlich, das Ganze auch oder die Afroamerikanischen, die dann natürlich auch ihre Gefühle und ihre Gefühlswelt durch Protest auch entsprechend zum Ausdruck bringen. Und die Frage ist, habt ihr da auch Erkenntnisse, wie weit sich dann auch der Einfluss von Musik auch niederspielt?
Also ich finde, Kunst und Musik sind wahrscheinlich mit einer der ältesten so Formen von Protesten in der modernen Geschichte irgendwie. Also man sagt ja auch immer ein bisschen, dass Kunst kann von allen Menschen verstanden werden und man braucht keine gemeinsame Sprache, um ein Bild zu verstehen oder um einen Tanz zu verstehen. Das ist bei Musik mit Text natürlich immer ein bisschen anders, aber ich glaube, Kunst hat total starke, also hat total die Kraft, halt irgendwie auch dieses Emotionale in Menschen anzuregen. Und häufig kann ja ein Bild auch viel mehr sagen als komplizierte Texte oder schwierige Worte, weil es halt eben was mit den Gefühlen macht. Und für schwarze Menschen, du hast es ja gerade auch angeschnitten, ist da Hip-Hop ein super Beispiel, also das ist jetzt eine weltweite Musikrichtung, die von so vielen Menschen gehört wird und auch natürlich in Deutschland eine große Rolle gespielt hat, die daraus entstanden ist, dass Menschen ihre Unzufriedenheit verarbeiten wollten. Und ich glaube, dass das einfach nochmal eine Form von Protest ist, die es einfach hilft, anderen Menschen, die nicht betroffen sind, ein bisschen zu erklären, wie man sich fühlt. Auf einer viel verständlicheren Art und Weise vielleicht auch.
Weil die Rap und die Hip-Hop-Musik kommt ja aus der ursprünglich von den Schwarzamerikanern. Ist ja die Hip-Hop-Musik aus, doch auch durch die dunkle Jazzmusik hat auch entstanden. Und da R&B und wie das alles heißt, stimmt's.
Ja, genau. Also das ist genau, also es kommt von afroamerikanischen Menschen, die auch da versucht haben, einfach ihre Geschichte zu erzählen. Also das Thema hatten wir heute ja auch schon, dass die eigene Geschichte nicht immer von allen gehört wird. Und Hip-Hop ist und Rap-Musik ist da genau das, seine Geschichte zu erzählen als schwarzer Mensch in einer Gesellschaft, die einen ungerecht behandelt. Und was daraus dann entsteht, ist natürlich irgendwie einfach eine Sammlung an Geschichten, die anderen Menschen helfen, einfach diese Erfahrung besser verstehen zu können. Und genau, das kann Musik sein. Wir haben jetzt Hip-Hop als Beispiel. Das kann auch Graffiti sein. Also gerade in Ländern, in denen man zum Beispiel nicht seine Meinung frei äußern darf, ist ja auch da Kunst, Straßenkunst, eine Möglichkeit, zu anderen Menschen mitzuteilen, hier läuft etwas nicht richtig. Genau, von daher glaube ich, dass Kunst und Musik immer irgendwie, also immer ein Teil von Protest sein können und sollten.
Wollen wir gerade nochmal Kunst ansprechen. Wichtige Aspekte dabei sind natürlich auch Symbole, die entstanden sind und so weiter und so fort. Und da können wir jetzt leider mal fragen, welche sind denn dann so die markantesten Symbole, jetzt auch nicht nur geordnet nach Dingen, sondern auch allgemein, dass tatsächlich auch mal wichtig war, dass ein Symbol für einen gewissen Protest auch genutzt worden ist und wie sich das dann entsprechend auch in der Zeit entwickelt hat.
Also ich hatte ja gerade schon von den Frauen im Iran erzählt, die sich die Haare geschnitten haben. Dementsprechend finde ich, ist das irgendwie ein total starkes Symbol, die Schere. Und ne, wir kennen das nur aus der Küche irgendwie oder aus dem Wohnzimmer oder aus irgendwie der Bastelstube. Und das ist so ein einfaches Symbol. Wir alle wissen irgendwie, was eine Schere ist. Und in einem anderen Land hat das dann aber so eine starke Bedeutung und das zeigt irgendwie auch, dass jedes Symbol halt einfach ein Widerstandssymbol werden kann. Gerade die Sachen, die für uns so normal sind und so alltäglich sind. Ein anderes Beispiel sind dann natürlich auch so Körpersymbole, also Symbole, die irgendwie eine Hand zeigen. Also es gibt ja auch die Faust, die hochgereckte Faust, die kennt man vielleicht auch aus antifaschistischen Bewegungen. Ich verbinde damit auch vor allem, und ich rede heute so viel über schwarze Menschen, über afroamerikanische Menschen, aber das ist natürlich auch das, womit ich mich irgendwie eher selber einfach viel identifizieren kann. Aber das, finde ich, ist auch so ein starkes Symbol, diese Faust, die in der Luft gestreckt ist irgendwie und dann genau, auch da so diese Kraft, die ich auch gerade den Worten, die du gesagt hast, irgendwie so ein bisschen gefühlt habe, dieses starke sich auflehnen und sich widersetzen einfach, ne? Und solche Symbole finde ich auch total stark.
Sag, hast du auch schon solche komischen Proteste, wo alle Leute dann dauernd Stinkefinger gezeigt haben aus irgendwelchen Gründen? Wo gab's das? Gab's das schon mal? Ich hab's nur im Fernsehen, glaube ich, gesehen, als irgendwelche Symbol für gegen irgendwas, warum auch immer.
Ich weiß nicht. Also ich sehe auf auf den Protesten, auf denen ich bin, ja, sehe ich auch Stinkefinger in Richtung von bestimmten Menschen, die nicht auf der Demo willkommen sind. Es gibt natürlich auch das Peace-Zeichen. Das ist dann halt nicht so aggressiv wie ein Stinkefinger, aber bedeutet ja das Gleiche. Man zeigt halt irgendwie Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem, was man sich einsetzt, worum es einem selbst eigentlich geht. Und genau, die Regenbogenfahne, und die entwickelt sich ja auch. Also das ist auch absolut, genau.
Natürlich auch Symbol als Vielfaltsymbol in der Rassenbewegung, als auch entsprechend bei uns ja auch genutzt, auch als Zeichen für die Vielfalt inklusiver Bewegung und so weiter. Und dann hat man dann auch wieder. Könnte man ja mal gleich den Bogen schlagen zu einer anderen, zu einer demokratischen Bewegung. Die Frage ist, habt ihr euch in den letzten Wochen auch mal mit den Anti-AfD-Protesten auch auseinandergesetzt und welche Auswirkungen sie es vielleicht haben könnten in nächster Zukunft? Natürlich jetzt auch wir machen es natürlich auch politisch unterstützt und so weiter. Und deshalb haben wir ja da ein bisschen einen kleinen Grund, auch nochmal nachzuhaken.
Also ich habe da eine geteilte Meinung. Also auf der einen Seite ist das natürlich ein super schönes Zeichen zu sehen, dass so viele Menschen zusammenkommen und sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Wir möchten die AfD und das, was die AfD vertritt, nicht in unserem Land haben. Und das hilft auch den Menschen, die Angst vor der AfD haben, zu sehen, okay, wir sind nicht alleine mit unserer Angst und da sind Menschen, die uns den Rücken stärken. Und das hat das Thema auch natürlich nochmal groß gemacht und das hat auf das Thema und auf das Problem aufmerksam gemacht. Es hat bewirkt, dass über ein AfD-Verbot diskutiert wird und solche Sachen oder wurde zumindest. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt in Sachsen bald Landtagswahlen und ich glaube, in solchen Momenten wird sich dann wirklich zeigen, wie erfolgreich der Protest war im Sinne von, ob der Protest Veränderung bewirkt, die Anti-AfD-Demonstration Veränderung bewirken konnten. Glaubt ihr denn das oder seht ihr gerade, dass die Anti-AfD-Proteste etwas verändert haben? Jetzt weiß ich nicht, wenn ich das Mikro als erstes geben soll.
Das Thema AfD bin ich da ein bisschen, ich habe mich dann auch so meine Gedanken gemacht und darüber und so. Und mit der Anti-AfD und so, das ist halt eine Sache, wo ich immer sage, klar, man muss auch denken, klar, wo es überall Kanäle gibt, dann kann man halt nie steuern, dass man jetzt die AfD jetzt so schnellstmöglich runterkommen kann. Das ist halt bei TikTok, wo ich das gesehen habe, bei MDR, wo wir zusammen angesehen haben, das war das. Und da haben sie halt auch Plattformen gegeben, wo es AfD meist vertreten ist und so, weil sie Leute kein Vertrauen mehr haben. Und da ist es halt für mich, ehrlich gesagt, habe ich schon das mein Gedanke, dass dann wirklich so wird, dass wenn es wirklich, wenn wir da nichts machen, da wird es halt nichts machen. Und da wird es dann so werden. Ist halt so. Aber wir haben die Hände gebunden, wir können es nur postieren oder was und sagen wir haben eine Minderheit, wir wollen gerne, dass auch höher steigen, im Mittelpunkt stehen, aber ist halt die Frage, wie es dann wird. Das, und ich habe die Angst drin, dass mir wirklich erstatt AfD wird und so. Das ist halt meine Meinung, weil ich mal einfach sage, der Rechtsdruck, da wird immer mehr zunehmen. Und die wollen halt die Chance trotzdem nehmen, die Leute. Weil ich mir einfach sage, wir sind gegen die AfD, aber trotzdem müssen wir halt sehen, was dann wird danach. Das ist halt so enorm.
Aber seht doch mal, man muss eigentlich die AfD stellen in ihren Positionen und man muss tatsächlich darauf vertrauen, dass die Menschen auch entsprechend sich über die politische Mitte, würde ich jetzt auch mal hier nicht sagen sollte, aber entsprechend, ja, die entsprechend noch in Sachsen ausbaufähig ist und man entsprechende Lehrpläne natürlich auch so ändern könnte, dass das einen wesentlichen höheren Stellenwert in den Unterrichtsinhalten entsprechender Klassenstufen wichtig ist, gerade was hinführend auf das Wahlalter ist und so weiter, dass dann auch entsprechend auch die entsprechenden politischen Positionen entsprechend eingeordnet werden können.
Da müssen sie gerade jetzt stark gegen die AfD protestieren halt, damit sie halt damit halt die Stimmen wieder ein bisschen weniger werden oder möglichst wenig werden, weil zu viel AfD ist dann sehr gefährlich und das ist genau das, was man nicht brauchen. Also das sagen nur eins, AfD, nein, danke. Die sollten sie möglichst wieder irgendwie klein kriegen. Hoffen wir mal, dass es klappt, aber ja, man hofft nur.
Ja, das ist ja auch noch die andere Sache. Am Anfang haben ganz viele Menschen gegen die AfD protestiert, jetzt nicht mehr. Und auch wenn es nochmal um die Frage geht, wie erfolgreich Protest ist, dann ist das ja natürlich auch eine Kennzahl, weil du hattest ja auch nach Kennzahlen gefragt, wie häufig finden die Demonstrationen dann statt, wie lange bleibt das Thema interessant für viele Menschen, wird die teilnehmenden Zahl kleiner in den Demonstrationen. Und jetzt haben wir ja auch nicht mehr viele Anti-AfD-Demonstrationen. Und dann wundert mich das nicht, so wie du das gesagt hattest, Volker, dass die AfD-Stimmen vielleicht dann doch wieder lauter werden, wenn die Gegenstimmen nicht langfristig dagegen ansprechen, so wie es am Anfang war zu den Protesten. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem. Aber vielleicht wird das ja dann nochmal aktueller, wenn die Landtagswahlen tatsächlich vor der Tür sind.
Meine Frage noch, wie können Menschen, die leicht auf leichte Sprache oder auf einen Rollstuhl angewiesen sind, protestieren?
Ich bin nicht auf einen Rollstuhl angewiesen und ich bin auch nicht auf leichte Sprache angewiesen, unbedingt. Und deswegen glaube ich sogar, dass das eine Frage ist, die ihr viel, viel besser beantworten könntet als ich selbst. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man vielleicht nicht immer sofort auf die passenden Ideen kommt. Und was ich da vielleicht als Tipp geben könnte, ist zu schauen, also sich auf jeden Fall mit Menschen zu vernetzen, die die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen machen wie man selbst. Dann darf man auch nicht vergessen, dass die Erfahrungen, die man macht, natürlich einzigartig sind Und das ist was total Wertvolles, weil so kommt man auf Ideen, auf die, und das ist das, was ich gerade meinte. Ich weiß nicht, wie das ist, in einem Rollstuhl zu benutzen. Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie man diesen Rollstuhl einsetzen kann. Und da kreativ zu sein und zu überlegen, okay, wie kann ich das, was mich einzigartig macht, dafür nutzen, um genau auf einer coolen, kreativen oder starken Art und Weise mein Thema sichtbar zu machen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und in der Vergangenheit gab es natürlich schon Menschen, die auf Rollstühle angewiesen sind, die protestiert haben. Also kann man auch immer in der Vergangenheit und in der Geschichte schauen, hey, was gab es da denn eigentlich schon so für Protestformen oder für Demonstrationen von Menschen, die sich als behindert identifizieren. Genau, das würde ich, glaube ich, so als Tipp mitgeben. Ich kenne auch eine Person, das fand ich total spannend. Vielleicht kennt ihr die auch, Cécile, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, weil der ist französisch, aber Cécile, ich spreche den Nachnamen nicht aus, Cécile L., sie wird auch das Eichhörnchen genannt. Und das ist eine Person, die auch auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und sie macht ganz viele Kletteraktionen, weil sie eine Umweltaktivistin ist und blockiert teilweise Züge und Bahngleise und seilt sich in ihrem Rollstuhl tatsächlich auch ab von Gebäuden oder von Bahnhöfen und so. Also es ist natürlich auch was, ne, irgendwie schon, also nicht ohne ist, aber ich fand das irgendwie total interessant. Sie wurde auch öfter verhaftet, zum Beispiel für zivilen Ungehorsam, so nennt man das dann, wenn man den Alltag stört. Aber ich fand, das war ein total starkes Beispiel für eine Person, die sagt, ich interessiere mich für bestimmte Themen und ich sehe, wie dringend diese Themen sind und dementsprechend werde ich auch ebenso starke Protestaktionen starten. Genau.
Ist natürlich nicht etwas, was jeder so machen muss.
Nee, aber klingt krass und auch gruselig. Ja, das ist eine Form des Protests, der sehr gefährlich ist.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel dann ein Beispiel für eine Protestform und für eine Person, die sagt, mir ist dieses Thema so wichtig, dass ich auch dazu bereit bin, es in Kauf zu nehmen, wenn mir irgendwas passiert. Das ist nicht etwas, was man machen muss und machen soll, aber ich finde, das zeigt einfach, dass man sich von gar nichts aufhalten lassen muss, wenn es um Protest geht. Dass man selber entscheiden kann, wie stark man ein Thema machen möchte und wie sehr man sich dagegen einsetzen möchte.
Gibt ja auch Beispiele für Proteste, die in der Vergangenheit natürlich auch gescheitert sind und deshalb könnten wir da ja auch nochmal ein paar Beispiele ansprechen. Wir haben jetzt hier im Osten natürlich die Proteste vom 17. Juni 1953, die natürlich niedergeschlagen worden sind, oder man nimmt den Prager Frühling, der ja auch militärisch dann bekämpft worden ist, und könnten wir ja vielleicht nochmal so ein paar Beispiele nennen, woran Proteste auch scheitern könnten und welche Mittel gegen Proteste eingesetzt werden konnten oder können.
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um darüber zu sprechen, welche Rolle der Staat bei Protesten hat. Also auch in dem Protest am 17. Juni war es ja so, dass der Staat sehr extrem auf die Proteste reagiert hat und die sehr krass niedergeschlagen hat. Da wurde nicht nur der Ausnahmezustand ausgerufen, was bedeutet, dass das normale Recht und die normale Rechtsordnung quasi nicht mehr außer Kraft gesetzt worden ist. Genau, dankeschön. Und wenn sowas passiert, also wenn der Staat sich dann das Recht rausnimmt, Grundrechte außer Kraft zu setzen, dann können sie dem Protest mit einer Gewalt begegnen, die natürlich super gruselig ist. Also da sind ja auch Menschen zum Tode verurteilt worden. Da wurden Menschen erschossen bei Demonstrationen. Es wurde das Militär eingesetzt und es ging nicht mehr um, also, und die Sowjetunion wurde ja auch mit eingesetzt, das muss man ja auch dazu nehmen. Also es ging dann nicht mehr, es war dann nicht mehr ein deutsches Problem, sondern, ja, danke schön für den Hinweis. Genau, die Sowjetunion, also, oder ich mach's mal noch ein bisschen einfacher vielleicht, das war nicht nur mehr die DDR-Regierung, die mit im Spiel war, sondern, genau, die russische, die Ostmacht quasi. Das heißt, es ist sogar, also es ist so einem internationalen, das ist eine internationale Kraft eingesetzt worden gegen den Protestierenden. Und was natürlich gefehlt hat, war der Support von den Westmächten, von der Westmacht. Und das, finde ich, ist so ein spannender Punkt. Also wie wichtig das natürlich ist, dass man auch die Unterstützung von, also internationale Unterstützung bekommt. Die Menschen waren auf sich alleine gestellt. Und mit einer internationalen Militärmacht zerschlagen zu werden quasi, ist natürlich etwas, wo man nur sehr schwer gegen ankommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vor allem vielleicht mit der Grund war, warum genau die Massenerhebungen dann nicht anhalten konnten.
Ja, wir haben jetzt noch eine Frage an dich selbst, Herr Bailey. Hast du eigentlich noch Fragen zu den Experten in eigener Sache?
Ja, habe ich. Manche wurden auch schon beantwortet teilweise. Ich finde es halt, ich habe euch ja gesagt, dass ich zum Beispiel sowas wie den 3. Mai gar nicht, den 5. Mai selber gar nicht auf dem Schirm hatte, leider. Deswegen wollte ich fragen, wogegen müssten aus eurer Meinung nach und für die Themen, für die ihr euch interessiert, wogegen müssten eigentlich Menschen mehr protestieren?
Von meiner Seite, das Problem ist halt einmal, die Werkstätten sollten da ein bisschen auf Deutsch noch reformiert werden eben halt. Und dann sollte halt bei mir halt die Mitbestimmung mehr kommen, dass es einfach mehr Möglichkeiten zu der Bildungsurlaub oder Bildungspolitik ein bisschen mehr finanziert wird, weil die wissen das doch nicht, dass Sachsen sowas gibt. So, dass in den ganzen Ländern haben die das schon im Bundesland eben halt, aber bei uns ist halt noch nicht so weit. Ja, und dann ist halt die ganzen Zusammenkunft von ganzen Gremien, dass die sich mal ein bisschen zusammenkommen eben halt, weil sie das halt nicht, habe ich so mein Gedanke und so. Und dann will ich halt noch das Problem ist halt die Anerkennung von den Medien, dass sie uns auch sehen, dass wir das was gemacht haben. Das ist halt wichtig. Für mich ist es eine wichtig, dass jeder Mensch einen Platz im Leben hat. In der Mitte ist halt das, was wir haben. Und wenn wir jetzt als Werkstattleute dort arbeiten, da wollen wir auch im Mittelpunkt stehen, nie einfach sagen, wir arbeiten so, wie wir als Bumble haben, sondern wir wollen einfach, dass wir auch im Mittelpunkt stehen, dass wir einfach sagen, das ist richtig, das wollen wir erreichen. Wir wollen Bildungsurlaub haben, wir wollen uns engagieren, wir wollen mitbestimmen und das ist wichtig. Und das ist meine Devise. Und das ist, machen wir jetzt schon in das nächste, dass wir das ins Wahlplattform und alles Mögliche.
Das ist auch schon richtig. Wie gesagt, die entscheidenden Träger müssen ja eigentlich auch sensibilisiert werden, entsprechend die Lebenswirklichkeit der Menschen anzuerkennen, sie einzusehen und sich sozusagen hineinzuversetzen und tatsächlich auch die Lebenslagen, auch Barrieren zu sehen, die jetzt für uns am Anfang unserer Arbeit ja noch nicht bekannt waren, die dann immer wieder auftreten, die dann sagen kann, gibt es entweder eben in Regelungen, in den Gesetzen, in den Verordnungen entsprechend auch bestimmte Passagen, die jetzt schädlich für oder zumindest nicht gerade fördernd für Menschen mit Handicap sind und dass auch wir bei uns als Autisten oder das ist eine Spektrumstörung oder nimmt einfach die Blinden und Sehbehinderten, die dann ihren Verband haben und so weiter, dass dann auch noch ein bisschen ehrenamtliche Arbeit und dass vielleicht auch ein oder andere mehr hauptamtliche Arbeit geleistet wird für Menschen mit Handicap und dass entsprechend sich auch in der Politik entsprechend auch Vertreter gibt, die ihren Mut und ihren Satz sagen können, wie wir es immer sagen, arbeitet dann lieber nicht mehr über uns, sondern arbeitet mit uns und dass wir uns einbringen können und entsprechend unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend auch die Inhalte selbst gestalten können.
Und dann noch zum Anliegen zu bringen, noch das Thema, auch wenn das ernst genommen wird, nie, wie kann man einfach sagen, okay, wir arbeiten dort und wir sind halt beschäftigt, aber wir wollen auch ernst genommen werden. Und das fällt manchmal
sehr zu schätzen, wenn die Leute, wir haben es bravo gemacht von Mitarbeitern selber, aber nicht von den anderen Leuten kommt das einfach nicht so an, weil es war einfach so das Ernst im Leben. Das ist wichtig. Ja. Und der Mindestlohn für uns ist das Wichtigste im Leben, wenn Werkstätten das streuseln und sagen, ja, der Mindestlohn ist nicht so gut, aber für uns ist das als Selbstvertreter das Wichtigste im Leben, dass wir einfach einen richtigen, gerechten Mindestlohn bekommen, die wir jetzt haben. Das ist gleichgültig wie die anderen. Das ist unser wichtig. Und dass wir zusammenarbeiten können, das ist wichtig.
Ein Thema, was wir ja auch angesprochen haben, war ja Verkehrssituation, dass auch entsprechend die Umgebung auch barrierefrei gestaltet werden kann, dass es sichtbar ist, dass Assistenzsysteme genutzt werden können, dass jetzt auch die Personen entsprechend auch die Mitarbeiter und so weiter auch dafür sensibilisiert und auch geschult werden natürlich da, dass vielleicht auch in den Lehrplänen, wie wir es auch gesagt haben, mehr inklusionspolitische Themen entsprechende Rolle spielen, dass entsprechend auch innerhalb der Unternehmen natürlich auch entsprechende Stellen eingerichtet werden, Verantwortliche sozusagen, dass dann auch der Arbeitsmarkt, was ja auch eine Rolle spielt, dann auch entsprechend frei ist, dass dann auch die entsprechenden Behörden, was jetzt Arbeitsagenturen und so weiter und so fort, sich dann auch dem Thema annehmen und dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen können.
Und dann ist das noch, dass bei uns auch das Wichtigste ist, was früher kaputt gemacht wird, wieder so weit bringen, dass wir auch die Inklusion auch haben. Das ist halt das inklusiv und dass die Selbstvertreter auch die Möglichkeit haben, alles möglich zu machen, dass es auch die Bildung da ist und alles. Das ist halt unsere wichtigsten Sachen.
Dankeschön. Ja, dankeschön. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, weil ich meinen Zug nicht verpassen darf, aber das sieht noch gut aus. Du hattest gerade gesagt, dass das, was früher kaputt gemacht worden ist, kannst du das vielleicht mir nochmal genauer erklären?
Früher war es so gewesen, dass die Menschen mit Beeinträchtigung auch in Betrieben gearbeitet haben. Die haben es halt jeden eingestellt. So, da haben sie halt trotz Behinderung eingestellt und haben gesagt, dass die halt hier in Betrieben gearbeitet haben und haben die Inklusion gehabt. Und nach der Wende haben sie das halt Schritt für Schritt, haben sie das dann die Betriebe dann in alle Leute, die in Werkstätten waren oder in Betrieben haben, in die Werkstätten reingegangen und haben dann dort, dann müssten sie dort meistern. Und das wollen wir jetzt erreichen, dass es wiederkommt und in Mindestlohn kommt, dass wir auch einen Mindestlohn haben und werden nicht so schikaniert, so kann man sagen. So kann man sagen. Dass wir nie, wie kann man das Problem haben, dass wir dann auch nicht akzeptiert werden, trotz unserer Behinderungen, was wir haben. Aber wir sind dann auch wie die Arbeit dort da. Und das ist halt wichtig. Na? Wenn die Beschäftigung ist, dann sollte es Arbeit sein.
Dann bedanken wir uns noch einmal für die zahlreichen sinnvollen und die erkenntnisreichen Einführungen zum Thema Protest und bedanken uns nochmal für eine wirklich gelungene Ausgabe unseres Podcasts. Gut.
Und ich danke auch nochmal für die guten, dass du da warst, vor allem, dass du auch uns die Fragen so weit wie möglich erklärt hast und danke nochmal von den Experten auch, dass wir deine Fragen dass du auch uns die Fragen auch gestellt hast, was du für Anliegen hast, fand ich klasse. Und ich hoffe, dass du auch unsere Podcasts siehst in Experten. Das ist halt unseren Scanscode einziehen und dann sieht man dann, wie viel man schon gemacht hat. Wenn ihr den Protest selbst machen wollt, könnt ihr gerne am 3. Mai um 14 Uhr bis 18 Uhr dabei sein, um die Demo mitzumachen über das Thema Inklusion.
Veranstaltung findet vor dem Sächsischen Landtag direkt Herzen Dresden statt und führt am Ende über den eigentlichen Protest hin zu einem Konzert mit Reden auf dem Schlossplatz von der Band Banda Kommunale verkannt und der Musikgruppe des Farbwerk e.V. Insbesondere organisiert das Ganze unter anderem von LAG Selbsthilfe Sachsen, AG Selbstvertretung und unserem Zentrum für selbstbestimmtes Leben.
Freue mich auch drauf, auf das Konzert.
Dankeschön für das tolle Gespräch. Danke, dass ihr mich heute eingeladen habt. Beziehungsweise ich bin ja eingesprungen, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich habe total viel gelernt. Auch jetzt gerade nochmal danke, dass ihr meine Fragen so ausführlich beantwortet habt. Ich fand es total schön, mit euch zu sprechen. Ich werde am 3. Mai auf jeden Fall auch da sein. Und vielleicht schaffe ich es ja auch ganz viele Leute mitzubringen. Und ja. Danke, danke, danke. Ich kann nichts anderes sagen außer danke. Und genau, würde mich dann auch verabschieden. Wie gesagt, das Buch bringe ich euch nochmal mit, das PEWI-Protestbuch. Ansonsten ist das Buch auch online erhältlich. Vielleicht kann ich das nochmal sagen. Sowohl das Buch als auch, wir haben ganz viele verschiedene Materialien zum Thema Rassismus. Und die sind alle kostenlos erhältlich auf der www.binational-leipzig.de. Genau, da findet ihr auch unsere Kontaktdaten, falls es Interesse an Workshops gibt oder sonstige Zusammenarbeit. Wir sind da immer offen und genau, in diesem Sinne würde ich mich auch verabschieden.
Bis zum nächsten Mal, bleibt anständig, wir machen jetzt die Türen zu.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.